Wir sind in Jeremia, Kapitel 1. Haben gerade die ersten 10 Verse geschafft, letztes Mal, aber es passt eigentlich ganz gut, das ist ein ganz guter Abschnitt. Das war nämlich die Einleitung des Buchs und wir haben die Berufung von Jeremia gesehen. Auch diese Ermutigung von Gott, als er gesagt hat, ich bin zu jung. Ich habe nicht, was es braucht, ich kann das nicht, das ist mir 10 Hausnummern zu hoch. Und Gott hat zu ihm gesagt, sag nicht, ich bin zu jung. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und der Herr hat ihn angerührt und das ist seine Befähigung und seine Berufung, die wir hier haben. Und dann haben wir so diese nächsten paar Verse, haben wir so 2 Bilder. Für mich ist es fast so wie, Jeremia, du bist berufen und jetzt lass uns mal ein bisschen üben. Hier, ich gebe dir mal so 2 Dinge, Bilder in dem Sinn. Also Gott hat offensichtlich zu ihm gesprochen auch, durch das, was er gesehen hat. Und das Wort des Herrn geschah zu mir, was siehst du, Jeremia? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig, und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über meinem Wort wachen, es auszuführen. Und das sehen wir hier im Deutschen nicht, aber da ist ein Wortspiel drinnen in diesem Vers, also dieses Wachen oder Aufwachen ist dieselbe Wortwurzel wie der Mandelzweig. Mandelbaum war der erste Baum, der geblüht hat, der erste Baum, der aufgewacht ist, sozusagen. Und Gott benutzt dieses Bild von diesem Mandelzweig eigentlich für sich selbst. Und er sagt, ich werde wachen, mein Wort auszuführen. Und es ist cool, dass Gott sein Wort immer ausführt, dass er absolut zu seinem Wort steht. Und das Wort des Herrn geschah zu mir zum zweiten Mal. Was siehst du? Und ich sagte, ich sehe einen siedenden Topf. Also ob er da jetzt eine Vision gehabt hat von einem Topf oder vielleicht wirklich irgendwo ein Topf rumgestanden ist. Vielleicht war er gerade in der Küche und Gott hat zu ihm gesprochen, was siehst du? Und hat ihm dann aber eine geistliche Lektion gegeben oder durch dieses Bild zu ihm gesprochen. Ich sehe einen siedenden Topf, dessen Oberfläche von Norden her geneigt ist. Da sprach der Herr zu mir, von Norden her wird das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes. Denn siehe, ich bin im Begriff, alle Stammesgruppen der Königreiche des Nordens herbeizurufen, spricht der Herr, dass sie kommen und jeder seinen Thron aufstellt am Eingang der Tore Jerusalems und gegen all seine Mauern ringsum und gegen alle Städte Judas. Also hier ist jetzt die Ankündigung von dem Gericht. Wir haben ja letztes Mal drüber gesprochen, dass die Assyrer, die Babylonier, gerade die aufstrebende Weltmacht sind, die Assyrer besiegen werden und die Ägypter und dann auch gegen das Südreich Juda kommen. Und das kündigt er hier an. Die kommen von Norden, ist zwar im Nordosten gelegen eigentlich, aber diese Karawanenroute, diese Reiseroute war diesen fruchtbaren Halbmond entlang, also den Euphrat entlang. Und sie sind dann über den Norden, Syrien, nach Süden, nach Israel runtergekommen. Und stellen hier jeder seinen Thron am Eingang der Tore Jerusalems auf. Damit ist gemeint, dass Jerusalem und diese jüdischen Städte diesen Fürsten von Babylon fronpflichtig sein werden, dass sie untertan sein werden. Ihr wisst, die Stadttore waren der Ort, wo die Ältesten, die Regierung sich getroffen hat. Heute würde man sagen, das Rathaus. Damals haben sie sich im Tor getroffen. Wir dürfen nicht an so eine Tür denken, sondern das waren richtig fette. Wir waren in Israel in einer alten Stadt, einer kananitischen Stadt. Und also im Stadttor zu sitzen, das war locker so groß wie dieser Raum hier. Das sind so doppelte Mauern mit oben, konnte man drüber gehen, da waren die Wachen und dann doppelte Tore. Und da in diesem Stadttor, also war ja fast wie so ein offener Raum, da sind dann die Ältesten gesessen. Da sieht man dann teilweise sogar steinerne Sitze, die da eingehauen waren oder eingebaut, wo dann der Stadtrat oder die Herrscher ihre Sitzungen gehalten haben und Gericht gesprochen haben. Und dann sehen wir im Vers 16, warum dieses Gericht passiert. Und ich werde meine Urteile über sie sprechen wegen all ihrer Bosheit, dass sie mich verlassen und anderen Göttern Rauchopfer dargebracht und sich vor den Werken ihrer Hände niedergeworfen haben. Also im Prinzip wegen Götzendienst, wegen Abfall von dem wahren und lebendigen Gott. Und er wird sich später noch drüber auslassen, wie lächerlich es ist, sich vor den Werken seiner eigenen Hände niederzuwerfen. Normalerweise betet der Geringere den Höheren an. Und der Schöpfer ist offensichtlich höher als das Geschöpf. Deswegen sollen wir unseren Schöpfer anbeten, der uns gemacht hat. Und nicht irgendwas anbeten, was wir gemacht haben. Das ist eigentlich völlig widersinnig. Und damals waren es natürlich wirklich wörtlich Statuen, haben natürlich alle Lebensstile repräsentiert im Wesentlichen. Also man hat halt dann die, wer unmoralisch sein wollte, hat halt dann die Fruchtbarkeitsgöttin angebetet mit irgendeiner Prostituierten oder in die Richtung. Und wer sich besaufen wollte, hatte den Bacchus angebetet. Und wer reich werden wollte, hat den Baal angebetet und seine Kinder verheizt. Hat sich nicht viel geändert, ist heute auch noch so. Kinder werden geopfert am Altar des Wohlstands und die Symbole sind ein bisschen anders geworden. Vielleicht das Playboy-Häschen statt der Ashtaroth-Statue oder Asherah-Statue, aber im Prinzip darum geht es, anzubeten, was zum Zentrum unseres Lebens zu machen, das ist, was Anbeten eigentlich bedeutet. Und zwar nicht den Gott, der uns geschaffen hat, sondern irgendwas, was wir gemacht haben. Es kann ein Haus sein, es kann ein Auto sein. Wir können uns um diese Dinge kreisen, die eigentlich niedriger sind, als wir Materialismus, Geld, Aktien, diese Dinge, die wir uns geschaffen haben und dafür leben und es zum Zentrum machen.
Weil Gott ist ja auch ein eifernder Gott und er hat ja eigentlich befohlen, Josua hat ja die ganzen Nationen oder die feigen Völker da rings um Juda, Israel quasi besiegt und dann sollte ja Gott Mittelpunkt sein, also der allein wahre Gott und nicht diese ganzen Götzen alles ausgerottet, die ganzen Bale und das ganze Zeug. Und dann kommen die und vereinnahmen wieder quasi Juda und ja, und sie sind jetzt auch wieder infiziert oder haben sich quasi infizieren lassen von diesen Dingen. Und auch die Frage an uns: Wir proklamieren oder wir vertreten, wir sind einfach jetzt Botschafter und dann, wie weit lassen wir uns wieder vereinnahmen? So, das ist ja halt die Frage an uns jetzt, also im neuen Bund, also so in der übertragenen Situation, wo haben wir, sind wir geneigt, auch irgendwo nachzugeben und diesen Dingen zu frönen? Und für Gott ist das eigentlich Ehebruch, wenn wir das, also ich meine, es ist krass, aber es ist so. Wenn irgendwas wichtiger ist, dann ist es nicht, ja, dann muss sich jeder fragen.
Sind wir hier auch in Jeremia, ne, im Kapitel 3? Ja. Stellt der Juda den Scheidebrief aus, also wirklich der betrogene Ehemann, ja. Betrogen von seiner Ehefrau. Das ist ein ganz starkes Bild. Krass, ja. Schon krass, ne? Wir sind gerettet von der Welt und dann, ne?
Ja, das ist
es. Kann das trotzdem wieder einnehmen.
Das darf ein guter Gedanke sein, ja. Ja, da drüber wachen.
Also ihr dürft euch gerne immer so einbringen, wie der Bernd auch.
Ja, es sind viele Sachen. Es sind auch Sachen, wo wir unsere Kinder opfern, in dem Sinn, dass wir unbedingt wollen, um jeden Preis ist Bildung. Weil Bildung ist Macht, ist Geld. Ich weiß es aus eigener Erfahrung, wir sind mehr damit beschäftigt, unseren Kindern Lesen, Rechnen, Schreiben beizubringen, wie das Wort Gottes. Das kommt oft zu kurz, weil wir so fixiert sind aufs Lernen und so viel Zeit mit den Kindern verbringen, den Lehrstoff, dass sie ja gut sind, dass sie ja Erfolg haben, dass sie im Leben weiterkommen, aber dabei wird oft vernachlässigt, wirklich das, was das Entscheidende ist fürs ewige Leben, zu sorgen, dass sie wissen, dass der Herr Jesus für sie gestorben ist. Also ich muss sagen, ich habe es an unserer Jüngsten selbst entdeckt, bei den Großen habe ich ganz viel gemacht. Die vierte ist Nachzügler und irgendwann haben wir uns einmal gefragt, sag mal, weiß die überhaupt, um was es geht? Und haben angefangen, Gespräche zu führen und sind total erschrocken, dass sie bestimmte Sachen gar nicht weiß. Und dann muss ich sagen, da sind wir schuld. Das ist zu kurz gekommen. Ich war so beschäftigt, mit den Großen zu lernen, wie sie klein war. Und dann sollte sie still sein und man hat einfach zu wenig Zeit da, das Wesentliche beizubringen. Und das ist dieser Mammon sozusagen, den man nachjagt, den Erfolg, das Erfolg des Kindes, dass sie gute Schulabschluss machen. Und dabei bleiben die Kinder auf der Strecke, gerade des Glaubens wegen. Also habe ich empfunden. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Kindern.
Das ist herausfordernd.
Ja.
Gerade nicht geistlich faul zu sein, gerade als Vater auch. Das geht sehr schnell.
Ja. Ja, wir haben
dass es unterm Tisch fällt, weil wir irgendwas anderes.
Die Realschule, weil wir gesagt haben, das Gymnasium, das haben wir an unserer großen Tochter erlebt, die fand einem so unser Familienleben, Wochenende nur Test üben und alles. Und dann haben wir bei der Lehr entschieden, auch wenn sie Noten jetzt gehabt hätte fürs Gymnasium, nein, sie geht in die Realschule, wir wollen Familienleben. Und man kann gut, also meine andere Tochter, die ist dann noch auf die Realschule, weil die hat jetzt trotzdem letztendlich das Abi geschafft, aber auf einer ganz anderen Art.
Ja, und das ist echt,
ja, weil die Lehrer haben das nicht verstanden und haben uns, sie denken ein bisschen schlechte Eltern und das ist mir egal.
Die Welt wird das auch nicht verstehen.
Das ist auch
ich weiß, dass sie trotzdem Abi machen kann und studieren kann, wenn sie da jetzt einen guten Abschluss hat.
Ja, und selbst das ist nicht das Entscheidende, sondern dass sie nicht verloren geht. Letztendlich muss man eins sehen, dass der ganze Erfolg und das Ganze, was wir uns hier anschaffen, nichts ist, wenn wir sterben, wird alles nicht sein. Wir können nichts mitnehmen. Das Einzige, was wir die Hoffnung haben, ist, dass wir unsere Kinder mitnehmen. Da müssen wir wirklich gucken, dass wir das nicht verpassen. Weil wenn wir das versäumen, dann... ich entdecke mich selber, gerade so das Umfeld. Es geht alles nur um Leistung, Leistung, Leistung. Man muss gut sein. Man wird gepokert, in welcher Schule sind deine Kinder oder sonst was. Aber keine Frage, wo steht dein Kind geistig, wo steht dein Kind?
Ja, auch nicht mal, wie geht es deinem Kind damit?
Ja.
Ne? Mhm.
Ja.
Und da können wir den Kindern ja auch Vision geben, wenn mein Kind intelligent ist und ja, das Gymnasium das Richtige für es ist, ist doch gut.
Dann hat Gott das geschenkt.
Aber dann lerne ich trotzdem für Gott und auch meine Berufung für Gott, was immer das ist, wenn ich ein Arzt wäre oder ein Elektriker oder sonst irgendwas, das ist meine Berufung, das ist mein Dienst an Gott und den Menschen für Gott und nicht einfach die Karriere. Das heißt ja nicht, dass wir uns zurückziehen müssen von der Welt, aber wir haben einen anderen Gott, wir leben, haben ein anderes Zentrum und wir leben anders und das wird die Welt nie verstehen.
Niemals, das wird nie so sein.
Leute verstehen nicht, dass unsere Kinder 5 sind und noch nicht im Kindergarten. Weil das ist so, wie?
Das ist gut.
Jetzt haben wir uns mal 2 Kindergärten angeguckt und gesagt, ja, die kriegen daheim eigentlich mehr mit auch. akademisch als ja. im Kindergarten.
Ja. Ja.
Also unsere Tochter ist ja im Kindergarten, weil sie Erzieherin ist. Und sie sagt, sie findet es grausam, dass da Einjährige einfach so boah, abgegeben wird. Sie sagt, boah, das ist so heftig. Einfach so ein Einjähriges, das diese Bindung noch braucht vor lauter Karriere. Ist
ja emotional noch gar nicht rein.
Genau. Die werden da schier rausgerissen und irgendwo abgegeben, wo sie einfach irgendwer sind in der Masse. Du kannst gar nicht die Möglichkeit, dieses Kind so aufzufangen, weil du mehrere hast. Was man dem Kind antut für den Preis des Erfolgs. Wenn man studiert hat, wenn man einen guten Job hat, dann will man ja wieder rein und muss auch wieder rein teilweise, wenn man eine leitende Position hat oder selbstständig ist oder sonst
wie. Da wird es dann auch erwartet.
Ja.
Also ich kenne Bekannte, die mussten ihr Kind auch in Kindergarten.
Mit einem Jahr, ja.
Mit einem Jahr, und weil der Chef hat angerufen und gesagt, Frau so und so, Sie haben ja eine leitende Position. Wir erwarten so auf die Art, dass Sie jetzt wieder kommen, ja. Also
muss man sich entscheiden, Kind oder Karriere.
Dann bete ich, Herr Jesus Christus, dass du jedem Einzelnen von uns genau die Weisheit gibst, die Kinder so zu erziehen, wie es für jedes Einzelne genau am besten ist, Herr Jesus.
Wir versuchen dann, ja, einen ganz kleinen Tropfen beizutragen, indem wir bei zum Tageskind dann nehmen. Also von 1 bis 2 haben wir ja schon ein paar schon gehabt jetzt. Und da ein bisschen noch, wenn schon die Mutter unbedingt arbeiten muss wieder, oder
ja, manche müssen wieder,
oder
ja,
muss,
ja,
also müssen
auch nicht verallgemeinern,
dass wir da einen gewissen Einfluss oder dem Kind dann auch, ja, also dass es jetzt mit 1 schon im Kindergarten, sondern erst mit 2, dann ist es doch ein bisschen besser. Also das sehen wir so als unsere ja, Aufgabe ein bisschen.
Ja.
Bildung ist so ein Götze für uns, ganz sicher,
ja, in der Kultur. Ja, also das ist mir aufgefallen, Leistung. Die letzte Jahr, dieses Leistung ist absolut gegenüber alles mittlerweile. Ja. Aber davon hängt immer, weil man berechnet ja auch, was verdiene ich dann? Und dann ist es wieder ein anderer Mann. Ja, genau, das Geld.
Es ist die Bildung, aber ich denke, was auch ein echter Kampf ist, sind diese Mädchen, Handy und so. Also ich war richtig beschämt, wir sind vor einer Woche in der Hütte und die Lea nimmt ihre Bibel mit. Finde ich super, ne? Und dann ist mir so aufgefallen, die anderen haben ihr Handy und Laptop da. Die Lea hat wohl ihre Bibel dabei, die hat auch noch ein Buch dabei gehabt, ne? Aber so selbstverständlich, da habe ich bei der ersten gar nicht drauf geachtet.
Wie alt ist deine Lea?
Die ist 13, die ist 12. Und die Große ist 18 und die habe ich in vielen Dingen da falsch erzogen oder ich habe einfach, gut, ich habe dann vieles anders gemacht, weil ich sie dann auch verloren habe ein Stück weit, aber so dieses, wir müssen die Kinder auch stark machen, weil es ist so, die Lea sagt, ja Mama, ich hätte gern auch sowas, wo man drauf rumtatschen kann und ich habe mir jetzt einen MP3-Player geholt, damit ich als Mann Dinge nachhören kann, der Rest muss nicht zuhören. Und dann haben sich meine Kinder weggeschmissen über dieses altmodische Ding. Ne? Und da habe ich gesagt, Lea, ich könnte mir vorstellen, dass du einen MP3-Player kriegst, aber nicht so ein Touch-Ding, weil dann machst du die Spiele und dann verführt dich dieses Bild und du weißt, wir beten das Bild nicht an und so, ne? Offenbarung und so. Und aber dann hat sie es auch nehmen können, ne? Aber man muss es auch als Eltern vorleben. Ich habe kein Handy, ich habe es vor 4 Jahren abgeschafft. Wir haben kein Fernsehen. Denn ich merke, wenn ich das selbst nicht vorlebe und auch diesen Dingen verfallen bin, und so viele sagen, ich habe das Handy ja nur eben für den Notfall. Das ist eine hohe Medienkompetenz, wirklich das Handy nur für den Notfall zu haben. Ich habe selber 2 Jahre gehabt.
Man kann sie ja teilweise dann ganz schlecht entziehen. Also ich bin auch so. Manche wollen mich ja überreden, so ein Smartphone, ich habe auch noch so ein Dumbphone. Aber das war WhatsApp, ne? Aber ich merke das jetzt mit den Flüchtlingen ganz stark. Ne? Du hockst mit denen zusammen und ständig oh, 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 oh.
Ja, da muss man halt ganz ehrlich sein, da muss man sparsam sein mit den Nummern herausgeben. Also ich würde sagen, ich bin ein Handysuchti, aber nicht, weil ich jetzt, aber ich möchte so in Kontakt mit meinen Kindern immer sein. Und das ist immer so, wenn Mama, ich brauche dich so und so, oder ich muss auch erreichbar sein. Aber ich muss sagen, ich überlege dreimal, wenn ich meine Nummer gebe. Ich habe auch festgestellt, es gibt Leute, die haben, wer weiß, wie viele Kontakte. Das habe ich nicht. Ganz bewusst nicht.
So also es ist auch, alle Medien haben ja auch wirklich was Gutes. Also ich möchte auch nicht mehr ohne Handy leben und ich möchte auch nicht mehr ohne Internet leben. Aber es kann auch, eine Versuchung sein und ein totaler Zeitkiller und dich halt einnehmen. Und das ist halt so die Sache. Und jetzt manche, also Flüchtlinge zum Beispiel, so halten die Kontakt mit ihren Familien daheim. Also das ist ja schon was Wertvolles.
WhatsApp macht es möglich.
Aber du kannst halt auch wirklich auf diese Listen, wo dann, ich habe gerade Spaghetti gegessen und ich war gerade am Klo und ich war... Ja, und wen interessiert denn das? Ne? Du bist dann zugemüllt mit Datenmüll und ja. Mal sehen, ich bin noch nicht durch, ob ich fragen soll, ein Smartphone oder nicht. Ich sehe die Vorteile, weil ich mit bestimmten Leuten in Kontakt bleiben kann.
Aber das ist ja immer das, ne? Ich meine, es gibt ja so viele gute Dinge, ne? Aber was wir Menschen draus machen, das ist dann immer nicht so gut.
Das ist mit allem, auch im Fernsehen. Ich sage immer, es gibt auch einen Ausschaltknopf. Ich muss mal auch im Fernsehen oder im Internet, egal was es gibt, auch so viel selber, mit was quäle ich meine Seele? Ich meine, wir brauchen Internetanschluss, Computer wegen der Kinder für Schule, geht gar nicht mehr ohne, logisch. Aber ich muss mir nicht alles angucken, auch mit dem Fernsehen. Es gibt einen Umschaltknopf und es gibt auch einen Ausschaltknopf. Ich denke auch, die Kinder müssen lernen damit ordentlich, weil man kann sie nicht ganz fernhalten, aber wirklich verantwortungsbewusst umgehen. Also ich habe ganz früh den Kindern auch gesagt, selbst Streitigkeiten in der Schule werden nicht da irgendwas rein, die werden anders schlecht geschrieben. Das will ich nie hören, weil sonst gibt es wirklich Ärger, ich nehme es euch ab. Also das ist so, über andere was Schlechtes schreiben. Kinder müssen frühzeitig lernen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Weil wenn sie mal irgendwann mit Medien überhaupt viel zu tun haben, sind sie vielleicht überfordert und können nicht damit umgehen, denke ich.
Ja, muss auch jeder seinen Weg finden. Auch, ist ja auch jedes Kind unterschiedlich.
Logisch.
Ja, also ich sehe es bei uns bei dem iPad. Wir haben ein iPad geschenkt gekriegt. Damit spielen die Kinder vor allem. Und man muss... Gut, da kann ich jetzt noch kontrollieren, welche Spiele und was. Gibt es auch gute Bibelspielchen und Geschichten und so. Aber man muss es echt sagen, okay. 10 Minuten, dann ist es rum. Die müssen lernen, auszuschalten.
Es war mit den Alter,
sonst, das nimmt dich total ein, das Ding. Also, das ist schon verrückt, ne, was es hier gibt. Und das kann dann auch zum Götzen werden. Ne? Das kann dann, ich meine, wie viele Jugendliche gibt es, die spielsüchtig sind oder
es Internet oder wirklich
fernsehsüchtig?
Also da,
das macht schon süchtig.
Ich bin vielleicht ein bisschen streng in diesen Dingen, ne? Aber ich nehme einfach wahr, diese Begierde, die geweckt wird in den Kindern. Es ist ja nur ein bisschen das und nur ein bisschen das. Aber wenn ich das dann mal alles zusammenzähle, vom Handy über das Gameboy, dass sie noch in der Schule am Computer und dann will man noch eine Fernsehsendung gucken. Und es macht was mit den Kindern, weil wir wissen eigentlich aus der Entwicklungspsychologie, dass die Kinder bis zum 10., 12. Lebensjahr gar nicht unterscheiden können, was sind echte Bilder, was sind visuelle Bilder. Und das prägt die halt tierisch, total. Und Medienkompetenz, ja, sehe ich auch so. Was mich halt so ein bisschen stört, ist an den Schulen, meine Tochter ist jetzt halt nicht in der Klassen-WhatsApp-Gruppe, weil sie als einzigste nicht so ein Smartphone hat oder was auch immer. Und ich sage, ja, da muss halt die Lehrerin der mailen. Ich will das nicht, so ein Handy strahlt auch, ich will nicht, dass sie das am Körper hat und... da spielt ja noch ganz viel mit. Ich will nicht, dass mein Kind denkt, man braucht ein Handy als dritten Arm. Das erlebe ich leider an ihren Freundinnen. Wenn die mal zu uns kommen, haben das Handy nicht dabei, geht die Welt unter. Und die Mutter dreht durch, weil sie sie nicht erreichen kann. Weil sie mich so schlecht kennt, dass die nette Mama, die hat meine Telefonnummer, meine Home-Nummer. Aber ich merke, ich möchte diesen Lügen nicht dienen. Also das ist
ja.
Viel so...
Ja, ne? Wir machen
Fernsehen. Wir machen Urlaub, gibt es da WLAN?
Die erste Frage,
wenn
man so lange, gibt es da auch WLAN?
Ja, also...
Also jeder, ja, ich glaube, jede Zeit hat so seine eigenen Götzen, die man so wirklich hat. Da müssen wir selber lernen damit, dass man sich nicht den hingibt.
Das ist so fast der Schlüsselvers, sage ich mal hier, Vers 16, warum es geht in den nächsten drei Kapiteln. Zumindest erstmal. Und dann haben wir ab Vers 17 haben wir wieder eine persönliche Ermutigung für den Jeremia. Wir müssen uns ja vor Augen halten, der war so 17, 18, 19 und soll hier vor Könige treten und Herrscher. Das war ja schon eine sehr ehrfurchterbietende Berufung, also 10 Hausnummern zu groß. Er sagt, du aber gürte deine Hüften, die hatten damals lange Gewänder und wenn sie gearbeitet haben oder irgendwo schneller laufen wollten, dann haben sie sich das Obergewand hochgegürtet, oben in den Gürtel eingehängt, damit sie mehr Beinfreiheit haben. Also gürte deine Hüften, mach dich auf und rede zu ihnen. Also wenn er sagt, gürte deine Hüften, sagt, okay, ab geht's. Setz dich in Bewegung, mach dich auf, rede zu ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschrick nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen in Schrecken setze. Wieder die Frage, fürchten wir den Herrn oder fürchten wir die Menschen? Und ich siehe, ich mache dich heute zu einer befestigten Stadt und zu einer eisernen Säule und zu einer ehernen Mauer gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Also schöner Parallelismus hier wieder. Befestigte Stadt, eine eherne, eine eiserne Säule und eine eherne Mauer. Also dreimal dasselbe mit unterschiedlichen Worten gesagt. Kleine Auffrischung, Synonyme, Parallelismus. Gegen das ganze Land, für die Könige von Juda, für seine Obersten, seine Priester und das Volk des Landes. Also dieser Junge, Jeremia kommt hier vor Könige, vor Oberste, vor die Priester, die geistlichen Leiter des Volkes. Aber Gott sagt, hab keine Angst, denn ich mache dich zu einer Festung. Ich mache dich fest, ich mache dich stark. Du musst keine Angst haben. Und sie werden gegen dich kämpfen. Christliche Leben ist immer ein Kampf, unsere Berufung zu leben. Zeugnis zu sein. Paulus hat gesagt, wer gottesfürchtig leben will in dieser Welt, der wird Verfolgung erleiden im Timotheusbrief. Also eine von diesen schönen Verheißungen, die wir nicht so oft an die Wand hängen.
Aus alledem hat uns der Herr errettet.
Dann alles bestätigt. Und sie werden gegen dich kämpfen, dich aber nicht überwältigen. Das ist sein Trost, das ist seine Verheißung. Denn ich bin mit dir, spricht der Herr, um dich zu retten. Also er bestärkt ihm hier nochmal und gibt ihm die Zusage, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Das gilt natürlich auch für uns. Wenn wir mit Gott sind, dann ist Gott mit uns. Darauf dürfen wir dann auch vertrauen.
Ich habe auch gelesen, dass das Buch Jeremia das Buch der Mutproben ist. Ja, das werden wir noch öfters lesen, glaube ich.
Ja, viele Herausforderungen, die ihm eigentlich zu groß waren. Dann wird Gott ihm so Dinge sagen, ja, wenn du schon mit dem Fußvolk nicht mitkommst, wie willst du dann mit den Pferden laufen? Genau. Also Gott fordert ihn immer mehr heraus und streckt ihm immer mehr. Und das ist auch, wie er in unserem Leben wirkt, damit wir wachsen können an jeder Herausforderung ein Stückchen mehr. Ist halt immer angenehm, aber so passiert geistliches Wachstum oder auch Charakterwachstum eigentlich. Wir kriegen immer neue Herausforderungen. Zuerst bist du Single, dann heiratest du, ist eine Herausforderung. Dann hast du Kinder, dann hast du noch ein paar mehr. Und genau. Das ist dann die Reifeprüfung.
Noch größere Herausforderungen.
Ja, ja. Aber ich glaube, es fängt schon an, wenn sie im Kindergarten sind oder in der Schule. Also ich weiß, für uns war die Herausforderung, hat angefangen im Kindergarten, wenn man dann gesagt hat, da machen sie nicht mit bei dies oder jenes, dann wird man schon als seltsam bezeichnet. Die sind komisch, weil sie bei Yoga nicht mitmachen, bei diesen ganzen Sachen, die es dann so gibt, machen sie dann nicht mit, dann ist man seltsam. Dann gibt es irgendwelche Hexensachen, da macht man nicht mit.
Kriegst du schnell Stress, wenn du nur sagst, ja, ich glaube, dass zu Weihnachten Jesus geboren ist und dass es nicht nur um den Weihnachtsmann geht, kriegst du in manchen Kindergärten schon Stress oder mit Eltern auch, ne? Wenn die Kinder dann sagen, ich glaube nicht an Weihnachtsmann. Oder Ostern, die Auferstehung, Jesus, das ist ein Osterhase. Also man kommt da sehr schnell auch an Bereiche rein, wo man schon in jungen Jahren eigentlich wirklich, oder zumindest als Eltern dann auch, herausgefordert wird. Wir haben immer den Geburtstag von Jesus gefeiert und die Auferstehung von Jesus. Unsere Kinder haben nicht an den Weihnachtsmann geglaubt. Aber dann, wenn du so mit Leuten, die halt anders schwimmen, da...
Das kann sogar in der Familie sein. Wir mussten unsere Kinder
installieren. Empfinden die bedrohlich ein Stück weit, wenn deine Kinder dann erzählen, was wirklich die Wahrheit ist, was die Sache ist.
Was mich gefreut hat.
Verrückt war, eigentlich, gell?
Also, ob das jemand mitgekriegt hat, Aldi hat da dir, um was es bei Ostern wirklich geht. Könnt ihr mal gucken, bei Aldi mal war das. Wo richtig, also das, also beachtlich, wie es in der Bibel steht, also was wirklich Ostern bedeutet. Oh. Bei Aldi, meine ich, war das. Mhm. Könnt ihr mal gucken auf der also. Ich habe das, fand ich sehr, hat mich sehr gefreut, persönlich.
Oder, ja, sag mal, ich glaube, dass wir geschaffen wurden, dass wir kein Evolutionsprodukt sind. Ah. Jennifers, weiß gar nicht, was das ist, Großonkel, Großneffe, der ist so totaler Atheist und postet auch immer auf Facebook so total dagegen. Und jetzt hat er gestern gepostet, da wird seine Tochter scheinbar gemobbt in der Schule. Wo die Kids sagen, ja, bring dich doch um und du bist nichts wert. Und war also richtig tiefste Schublade. Mhm. Dann hat er so die Notizen, hat er da abfotografiert, was ihm die anderen Kinder da in die Haare oder hinten drauf geklebt haben. Ich habe gesagt, okay. Psalm 139, ne? Wo kommt unser Wert her, ne? Wenn du von diesem atheistischen Antibild, ja, was sagst du denn deinem Kind? Ja, du bist ein Zufall, aber du bist ein guter Zufall. Also, da merkst du dann, dass da überhaupt keine Hoffnung drin ist. Aber du wirst natürlich angefeindet. Und wir können sagen, ja, du bist wertvoll, weil du bist von Gott geschaffen. Und Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus für dich gegeben hat. So viel bist du wert. Da kann ich meinem Kind was mitgeben.
Ich habe gesagt, bete für sie, weil sie sind verloren. Aber das kannst du
aber sagen. Aber als ja. Bakterium, was sagst du denn so ein Kind dann? Ja, gut, ist halt so. Ne? Ist, naja. Kapitel 2. Die Uhr im Auge. Und das Wort des Herrn geschah zu mir: Geh hin und rufe in die Ohren Jerusalems, heißt natürlich der Leute, die dort wohnen, so spricht der Herr: Ich erinnere mich dir zugute an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit, wie du hinter mir hergingst in der Wüste im unbesäten Land. Israel war heilig dem Herrn, also abgesondert für den Herrn, der Erstling seiner Ernte. Alle, die davon aßen, machten sich schuldig, also niemand durfte Israel antasten. Unglück kam über sie, spricht der Herr. Sie erinnert sich dran, wie es mal war zu Beginn. Wir würden heute sagen, denk mal zurück, als du dich bekehrt hast, ja, wie du verliebt warst in Gott, in Jesus. Ich sage, gut, wenn wir dran denken, in unseren Ehen, gell? Denk mal zurück, wie war es? Wow. Ja, Ja, wie sehr hast du dich gekümmert um den anderen? Wie sehr hast du dich bemüht? Was sind? Dich rasiert, Deo, was immer es gebraucht hat. Auch freundlich, nett, höflich zuvorkommen zu sein. Und ja, wie schnell gewöhnt man sich an das, was man hat und vergisst auch das. Und ich denke, so kann es uns auch mit dem Herrn gehen. Erinnert mich auch an die Offenbarung, wo der Herr den Ephesern schreibt und sagt, hey, mach das alles toll, ich kenne deine Werke und Wahnsinn, was du hier alles aufstellst, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und jetzt tu Buße und kehr um und tu wieder diese ersten Werke. Und
aber eigentlich sollte die Liebe ja, die ja am Anfang der Ehe da ist, oder das Verliebtsein und das alles, das ändert sich ja im Laufe der Zeit. Es wird aber irgendwie anders, es wird tiefer, kommt ja was anderes. Mhm. Was das ja nicht war am Anfang und so ja auch vielleicht mit Jesus. Die erste Liebe ist ja okay, so. Aber die Tiefe ist ja da noch nicht da, oder das Kennen, das ist vielleicht erst, ja, wenn man sich lange Zeit kennt, und dann wird es intensiver und stärker und es hat ja eine andere Bedeutung, oder irgendwie die Liebe, die hört ja dann nicht auf, die wird halt irgendwo im Alter ja auch noch anders. Also,
irgendwo so. Aber manche hört sie leider auf.
Ja, das ist natürlich, ja, aber. Ja. Es sollte ja tiefer werden.
Die Frage, was ist die Definition von Liebe? Ich denke, hier geht es natürlich um viel mehr als um Verliebtsein, irgendwie emotional. Es geht um Hingabe letztendlich und um Wertschätzung. Und ich denke, ich kann das sagen, dass ich heute meine Frau mehr schätze als noch vor 7 Jahren. Nächste Woche sind 7 Jahre, dass wir verheiratet sind.
Weil du mehr von ihr weißt.
Weil ich mehr von ihr weiß und ich erlebe sie als Mutter, ich erlebe sie in ganz vielen anderen Bereichen auch, was für eine tolle Frau Gott mir gegeben hat. Und ja klar, dieses Schmetterlings-Feelings-Ding, das geht irgendwann Gott sei Dank vorbei, aber
du bist ja verrückt,
man wächst in eine tiefere Wertschätzung und Hingabe hoffentlich auch hinein, und ich denke, das ist das, was der Herr hier anspricht. Und ich finde es sehr interessant, dass er hier sagt, in der Wüste, na, da warst du voll an mir dran, da warst du voll in der Liebe, im unbesäten Land. Und oft ist es so, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten gehen, dass wir manchmal näher am Herrn sind, als wenn wir dann so in diesen Wohlstand hineinkommen, oder wenn alles so gut läuft und es plätschert so dahin und wir werden eingelullt. Mich hat es erinnert an 5. Mose, und im Prinzip alles, was der Jeremia hier sagt, ist ja überhaupt keine Überraschung. Didaktische Prophetie, 5. Mose 27, 28, Segen und Fluch. Also Gott hat dem Volk ja schon lange gesagt, wenn ihr mir nachfolgt, dann werde ich euch segnen und das tun, aber wenn ihr von mir abfällt und anderen Göttern dient, dann wird das passieren und ihr werdet von euren Feinden besiegt werden, ich werde euch aus dem Land heraustreiben, was ich euch gegeben habe, und so weiter und so fort. Aber hier 5. Mose 6, das ist eine Stelle, die immer zu mir spricht, das hat mich da dran erinnert. 5. Mose 6, Abvers 10, da sagt Gott dem Volk, es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du dann essen und satt werden willst, wirst, also dieser Segen, dieser Wohlstand, den Gott geschenkt hat, Gnade, dann nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Ich glaube, dass Wohlstand und Reichtum oft eine viel größere Versuchung für uns ist, als wenn wirklich arme Menschen gibt es ja bei uns gar nicht, aber wenn du im Glauben leben musst und vielleicht von Gehalt zu Gehalt es irgendwie schaffen musst, dann bist du mehr abhängig vom Herrn, als wenn du in dieses Bequeme reinkommst. Mhm. Und sehen das ja auch in der Bibel. Es gibt wenige, die mit Reichtum wirklich gut umgehen können, die nicht stolz werden, die nicht zu Fall kommen. Ich habe vor einiger Zeit, das hätte ich mitbringen sollen, heute als Illustration, so einen Artikel gelesen über die höchsten Lottogewinne, also die 10 Menschen, die höchsten Lottogewinne gemacht haben in der Geschichte. Und die haben so dann so dieses Leben zusammengefasst in so einem kurzen Absatz, was mit denen passiert ist. Und die haben allesamt ihr Leben zerstört. Die konnten alle nicht umgehen damit. Familien kaputt, Drogen, Alkohol. Also die konnten nicht umgehen mit diesem Wohlstand, mit diesem Reichtum. Und Gott warnt uns ja auch im Jakobusbrief, gibt es ja auch so ein paar Absätze an die Reichen, nicht das Geld zu lieben, den Reichtum zu lieben. Es ist ein wunderbares Werkzeug für den Herrn, aber es ist ein furchtbarer Meister um Gott.
Es war kein Segen, sondern Fluch.
Ja, das Geld. Lieber Vater im Himmel, da beten wir auch, dass du uns, wenn wir ja, uns als reiche Leute einfach hier, dass du uns Weisheit gibst, das Geld so auszugeben, wie du es möchtest, Herr Jesus Christus. Und hilf du uns, wirklich auch bei dir zu bleiben, auch wenn wir reich sind. Und sagen wir, ja, genau. Amen. Ja.
Aber dieses Wort spricht immer wieder zu mir, wenn du satt bist, nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus, den Herrn, der dich erlöst hat. Den Herrn, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören und ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen, denn ein eifersüchtiger Gott ist der Herr, dein Gott in deiner Mitte, eifersüchtig für uns, weil er uns lieb hat, weil er uns ganz für sich.
Amen. Meine Frage, wenn da jetzt steht, bei dem Herrn sollst du schwören und dann später Jesus, ihr sollt gar nicht schwören.
Gut, Jesus hat gesagt, euer Ja sein Ja, euer Nein sein Nein. Ich glaube, das ist, was er gemeint hat. Mhm. Das Problem war, dass die ja damals so ihre Hintertürchen gemacht haben. Sie gesagt haben, wenn man beim Tempel schwört, hat ja Jesus irgendwo auch erwähnt, ich weiß jetzt nicht die Bibelstelle, wenn man beim Tempel schwört, dann musst du es nicht halten, aber wenn du beim Gold des Tempels schwörst, dann musst du es halten und die haben ja diese linken Geschichten da aufgestellt, so Regeln für sich und ich glaube, das ist, was Jesus anspricht. Okay. Dein Ja sein Ja, dein Nein sein Nein, steht zu deinem Wort. Ich glaube jetzt nicht, dass es für einen Christen ein Problem ist, vor Gericht zum Beispiel einen Eid zu leisten. Du sagst dir im Wesentlichen nur zu, dass du die Wahrheit sagen wirst, was wir sowieso tun, oder? Hoffentlich.
Hoffentlich, ja, genau.
Ja, ich habe auch mit dem mal konfrontiert, weil wir haben Briefwahl gemacht und da war diesmal ein Schreiben da, dabei, ich versichere an Eidesstatt, dass ich eben derjenige bin, wo da wählen. Und dann geht mir es vielleicht so wie dir, Jochen, ja, denke ich dann auch, ja, wie ist das so in der... oder die Gedanken sind halt da, ne, wo weiß nicht, dass man nicht schwören soll oder was weiß ich, aber auch wie Günther sagt, ich meine, ich sage die Wahrheit, die Person, und ich habe mir da nichts vorzumachen und dann konnte ich das auch ruhig gewissens unterschreiben und eben meine Wahl da machen, ja. Aber das war früher, glaube ich, nicht so, wie auch immer, aber da war es mir dann auch, stößt man dann halt mal drauf. Hm. Ja, aber ich sehe es auch so wie du, Günther. Ja.
Gut, dann sind wir uns einig. Sind wir stehen geblieben?
Vers.
Genau, mit der Jugendzeit bis Vers 3 sind wir gekommen. Vers 4, hört das Wort des Herrn Haus Jakob und alle Sippen des Hauses Israel. So spricht der Herr, was haben eure Väter Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und hinter dem Nichts hergelaufen und selber zu nichts geworden sind. Er spricht über die Götzen natürlich. Götzen sind nichts. Es gibt nur einen Gott. Es gibt keine anderen Götter. Und sie sind um nichts hergelaufen und sind selber zu nichts geworden. Das finde ich auch immer interessant. Wir werden ein Stück weit zu dem, was wir anbeten. Wenn wir Gott anbeten, Jesus anbeten, dann werden wir Jesus ähnlich werden. Wenn wir das Geld anbeten von mir aus, dann werden wir vielleicht so hart und so kalt wie das Geld werden. Wir werden immer ein Stück weit dem ähnlich werden, auch was wir anbeten. Und dieser Kontrast hier, sie haben sich von Gott entfernt und sind dem Nichts hinterhergelaufen. Und das ist ja auch so die Erfahrung, die wir vor Jesus hatten. Dieses Zeug, dem wir nachgelaufen sind, diese Karriere, was immer es war, Freundin, wenn du es dann gekriegt hast, ist kurz schön und toll, aber letztendlich befriedigt es nicht wirklich. Der Prediger hat gesagt, es ist ein Haschen nach Wind. Versuchst den Wind zu greifen. Und am Ende sagt er, das Ende von dem Ganzen ist, fürchte Gott und halte die Gebote. Das ist gut. Lebe mit deinem Gott. Und sie sagten nicht, wo ist der Herr, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, der uns leitete in der Wüste, im Land der Steppe und des Abgrundes, im Land der Dürre und des Dunkels, im Land, durch das niemand sieht und wo kein Mensch wohnt. Und ich brachte euch in das Gartenland, seine Frucht und sein Bestes zu essen, also von der Wüste in ein fruchtbares Land, wie wir auch in der Stelle im 5. Mose 6 gelesen haben. Und ihr kamt hin und habt mein Land unrein gemacht. Und mein Erbteil habt ihr zum Gräuel gemacht. Also zu einem Ort von Götzendienst. Die Priester sagen nicht, wo ist der Herr? Das waren eigentlich die, die zwischen Gott und dem Volk vermitteln sollten, die auch recht gesprochen haben und das Wort Gottes den Menschen bringen sollten. Sie sagen nicht, wo ist der Herr? Und die das Gesetz handhabten, kannten mich nicht. Erinnert uns an den Zustand der Kirche heute. Viele Pfarrer, viele Pastoren kennen ihn nicht, die eigentlich das Wort bringen sollen. Und die Hirten haben mit mir gebrochen. Die Propheten weissagten im Namen des Baal und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Also das Volk, die Leiter voran, geistlichen Leiter, auch haben sich von Gott abgewandt und dienen jetzt dem Baal, der war auch für den Wohlstand und Erfolg zuständig und sind denen nachgelaufen, die nichts nützen. Erinnert mich an die Kirche, an die Gemeinde von heute auch. Mhm. Nicht nur Landeskirche, wo es halt viele Pfarrer dann gibt, die wirklich nicht mehr persönlich glauben. Zumindest hat man den Eindruck, wenn man ihnen so zuhört. Aber ich denke auch an die Gemeinde, denen nachgelaufen, die nichts nützen. Ich denke an diese ganze Marketingstrategien und Gemeindewachstumsstrategien und wo so viel von der Welt auch übernommen wird, um Gemeinde zu bauen. Und wir müssen Umfragen machen, was die Ungläubigen am liebsten haben im Gottesdienst. Vielleicht machen wir Strip-Tänzerinnen oder so, wenn die Ungläubigen das wollen. Ich meine, wie weit wollen wir gehen? Aber so dieses, was laufen wir nach? Ja, dem Erfolg, den Zahlen, statt dass wir sagen, okay Gott, wir wollen dich lieben, wir wollen deine Gemeinde sein und wir wollen dein Licht sein. Und Jesus sagt, das Licht wird die Menschen anziehen. Ja, nicht, wenn wir möglichst so sein wollen wie die Welt und möglichst kein Zeugnis mehr. Na, man darf nicht mehr über Sünde predigen und nicht mehr über Satan und über Homosexualität sowieso nicht, weil das wollen die Leute nicht hören. Lass uns predigen über Glaube und du wirst reich werden und immer gesund sein und das wollen die Leute hören und lass uns da 10 Minuten drüber predigen und dann noch ein paar tolle Bands und Konzert haben und Theaterstück und dann haben wir eine tolle Show geboten und dann kommen viele Leute. Das war so ein Gedanke, der mir kam, ob wir dann nicht ein Stück weit, sage ich mal, den Götzen der Welt auch nachlaufen als Gemeinde jetzt auch. Als evangelikale Gemeinden, die wir uns evangelikal nennen. Und letztendlich sagt er hier, die nützen nichts. Weil nur Gott kann unser Leben verändern und nur Gott kann die Herzen von anderen Menschen bekehren und zu sich ziehen. Das kann ich nicht durch Tricks. Ich kann eine Gemeinde, ich kann einen Gottesdienstraum füllen mit Menschen durch Tricks. Aber ich glaube nicht, dass ich ja, geistliches Wachstum produzieren kann durch irgendwelche weltlichen Methoden. Das muss Gott machen und das tut er durch sein Wort und durch seinen Geist. Und ich möchte nicht alles verteufeln, also natürlich auch schon sein Ding, wenn wir sagen, wir wollen Leute einladen und Leute erreichen. Aber im Wesentlichen, wenn wir zusammenkommen, ist es zur Auferbauung des Leibes, zur Zurüstung der Heiligen, zum Dienst und nicht zur Unterhaltung. Ich glaube, Unterhaltung ist auch einer von den ganz großen Götzen in unserer Kultur. Materialismus, Bildung, aber auch Unterhaltung ist ein Riesending. Die Menschen wollen unterhalten werden. Aber Unterhaltung verursacht kein geistliches Wachstum und wird letztendlich nichts nützen. Darum muss ich weiter mit euch rechten, spricht der Herr. Auch mit euren Kindeskindern muss ich rechten. Fahrt doch hinüber zu den Inseln der Kitäer und seht, sendet nach Kedar und gebt gut Acht und seht, ob dort je etwas, so etwas geschehen ist. Hat irgendeine Nation die Götter vertauscht? Schaut euch die ganzen anderen Völker hier um euch herum an. Hat irgendeine Nation ihre Götter vertauscht? Und jene sind nicht einmal Götter. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht, den Herrlichen, den Wahren, den Schöpfer, gegen das, was nichts nützt. Irgendeine Statue, irgendein Lebensstil, da kannst du 100-mal deine Yoga-Mantras aufsagen, es wird nichts nützen. Weil sie irgendwelchen anderen Göttern beten oder weiß nicht, welche Trips, die Leute haben Esoterik-Trips und sie denken, sie können irgendwas im geistigen Bereich bewirken. Es ist tot. Ich meine, es gibt den Teufel natürlich, der macht auch gerne eine Show, um die Leute von Gott wegzuhalten. Aber letztendlich, das sind auch nur Geschöpfe. Einziger Schöpfer ist Gott. Und er hört und er sieht und das ist Wahnsinn, dass wir einen lebendigen Gott haben. Person, ein echtes Gegenüber. Wir können beten und er hört und er spricht zu uns und wir können hören und wir können Gemeinschaft haben. Was für einen herrlichen Gott wir haben. Und dann, ich finde das so dramatisch ausgedrückt, ja, entsetze dich darüber, du Himmel, und schaudere, erstarre völlig vor Schreck. Engel müssen zugesehen haben und totaler Schockzustand. Wie können die? Wie verrückt, wie bekloppt. Spricht der Herr, denn zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Also zweifach Böses. Sie haben mich verlassen, die Quelle des lebendigen Wassers, und lebendiges Wasser, aber fließendes Wasser, also ein Bild hier von einem Grundstück. Du hast ein Grundstück, wo eine Wasserquelle sprudelt. Das war Reichtum damals, das war das Beste, was dir passieren kann. Und dann hast du ein Grundstück, wo eine Zisterne ist. Zisterne war einfach ein Loch, wo Regenwasser gesammelt wurde. Da gab es große, wenn man nach Masada geht, das haben ganz ausgeklügelte Systeme, wie das Regenwasser hineingeleitet wurde in die Zisternen. Aber es ist stehendes Wasser. Und du wirst stehendes Wasser irgendwann sind die Larven von irgendwelchen Insekten drin und nicht die beste Qualität. Und dazu noch eine rissige Zisterne. Was bringt eine rissige Zisterne? Gar nichts. Die hält das Wasser nicht einmal, nicht mal den Tümpel. Die trocknet aus. Und es hätte nie jemand im Leben gemacht, ein Grundstück mit einer fließenden, sprudelnden Quelle einzutauschen gegen ein Stück Land, wo eine riesige Zisterne drin ist. Völlig bescheuert, völliger Schwachsinn. Aber das sagt Gott. Und natürlich ist er die Quelle des lebendigen Wassers. Jesus hat es ja auch gesagt, vor dem Jakobsbrunnen. Wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nimmer mehr hungern und er wird nimmer mehr dürsten. Und wer an mich glaubt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers sprudeln, das Leben, das er uns gibt. Und dann haben sie sich den Zisternen zugewandt. Das ist natürlich ein Bild für die Götzen. Also können wir unsere heutigen Götzen einsetzen. Materialismus, Ruhmsucht, Sex, Reichtum, Macht, was immer es ist. Und das Verrückte ist, die halten das Wasser nicht. Ich habe früher so gelebt. Ich dachte, wenn ich nur das hätte, ja, dann wäre ich glücklich und dann wäre ich zufrieden und dann kaufst du dir als Jugendlicher die Stereoanlage, das war total wichtig. Haben den ganzen Sommer gearbeitet, um mir eine Stereoanlage leisten zu können und dann hast du es und freust dich ein paar Tage drüber und dann wird es wieder normal und dann denkst du, naja, aber wenn ich jetzt noch die besseren Boxen hätte oder wenn ich das hätte oder das, das wär's und den Job und dann wäre ich zufrieden oder die Frau und nee, nicht wirklich. Es sind riesige Zisternen, die halten das Wasser nicht. Nur Jesus, Quelle des lebendigen Wassers. Jesus hat gesagt, ich bin das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben in Person. Und ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben, sagt Jesus, der gute Hirte, in Johannes 10. Das ist die Anklage Gottes gegen sein Volk. Und wie verrückt es ist, wenn wir das Gleiche tun, die wir die Quelle kennen und dann aus irgendeinem Grund, weiß nicht, gelangweilt werden mit der Quelle oder es wird so normal oder es wird so gewöhnlich irgendwie und wir schätzen es nicht mehr und laufen wieder irgendwelchen anderen Dingen nach, um unser Leben reich zu machen.
Mir ist heute dieser Vers 12 noch nachgegangen mit diesem und setzt euch darüber, ihr Himmel, und schaudert, starret sehr. Also ich habe jetzt gerade die andere. Und ich habe so gemerkt, wenn ich mir öfter mal bewusst machen würde, nicht was meine Freunde, Nachbarn, die Gemeindeleute oder irgendwas denken, sondern hey, das da oben, so ein ganzer Himmel so zuguckt. Ne? Und ich glaube, da kann man dann auch leichter mal den anderen Weg gehen. Weil ich, diese Dimension habe ich nicht so gerade im Alltag, das ist nicht in meinem Bewusstsein im Alltag.
Wie die Himmel schaudern manchmal oder so.
Das ist auch irgendwie so ein Vers, wo man fast drüber wegliest. Ne? Weil jetzt, wo du das sagst,
ist mir auch nicht. Ich stand heute vom Spiegel, ich hatte das morgens gelesen, dann habe ich mir die Zähne geputzt, dann kam mir dieser Vers, guckt er in diesen Spiegel und denkt, okay, hier kommt er jetzt alle zu. Und das habe ich oft überlesen. Oder wenn dann so ein Vers drin steht mit diesem, ehe ich war, kanntest du mich schon. Ich habe eine sehr esoterische Freundin, die lebt voll in diesem Bewusstsein. Ne? Mich stört halt die Art und wie sie das macht. Und wir Christen überlesen das, dass wir eigentlich auch, wir sind ganz oft irdisch gesehen, über Jesus, der auf die Erde kam. Aber eigentlich haben wir total diese Perspektive
geistliche mit dem Himmel.
Ja? Ja, also das kommt hier in dem Buch, also da jetzt wieder voll raus. Ja, was ist denn das da, ihr Himmel? Es müssen ja auch mehrere Himmel irgendwie sein, die da jetzt zugucken, sich entsetzen.
Ja gut, und ja. Vor allem Gott sieht uns. Ne?
Ja,
und dann die Engel sagen wahrscheinlich so, ja. Was macht ihr jetzt, der Günther? Der wollte sich gerade hinsetzen und Bibel lesen und jetzt steht der Computer da, jetzt checkt er seine E-Mails. Und dann kommt zum einen zum anderen und Internet und Nachrichten und oh nein.
Ja,
wie bescheuert, und dann gehst du gestresst in den Tag statt erfrischt.
Ja, 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 ja.
Naja.
Ich glaube, in Hebräer 11 haben wir auch so ein schönes Bild, uns zur Ermutigung oder zur Stärkung, weil wir diese Wolke von Zeugen haben. Das, wenn man sich so vorstellt, die gucken ja auf uns, wie wir in der Kampfbahn laufen, die letzte Runde. Wir laufen ja eigentlich schon die Ehrenrunde, weil gewonnen haben wir ja schon. Und die laufen dann nochmal eine Ehrenrunde.
Könnt ihr euch das vorstellen,
das Bild? Ja, und dann nochmal dieser Jubel, ja, ihr habt gewonnen und lauft bis ihr, also den Siegeskranz, er wird euch überreicht, also so, ja, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, oder das, was Paulus auch sagt, jage dem Ziel nach, ob ihr es denn fassen könnt. Und ihr habt es ja schon erreicht, und das ist so ermutigend, wenn man sich das vorstellt, weil ja, die alle vor uns, wie Günther auch gepredigt hat, und die haben das nicht erreicht, weil sie, ja, sind im Glauben gestorben, und wir haben das Vorrecht, so jetzt, ja, und dann wird man angefeuert von oben, das Rennen zu Ende zu laufen.
Also ganz bewusst weiß man, wir haben vor zig Jahren Bücher gelesen, weiß nicht mehr von welchem Schriftsteller, weil das Licht in der Finsternis und Finsternis dieser Welt. Ich weiß nicht, ob du dich kennst?
Der Peretti, gell? Frank Peretti.
Ja. Und damals hat mir so diese geistige Welt so... ja, schon im Bedeuten, dass die trotzdem immer vorhanden ist.
Ja.
Dass diese Kämpfe, diese Sachen ja trotzdem da sind. Und dass man nie allein sind als Christen, so dieses Bewusstsein. Wir sehen uns zwar hier allein, aber wir sind diese, ja, Gott ist ja trotzdem immer bei uns. Ich meine, das ist ein Roman, klar, aber es ist trotzdem so dieses Denken hat mir damals, dass da noch was ist, mehr ist.
Das bewusste Leben in seiner Gegenwart.
Ja.
Ja. Wir haben schon wieder 8:55. Ich glaube, wir werden es nicht schaffen, das zweite Kapitel fertig zu machen. Wenn wir so weitermachen, sind wir 5 Jahre in die ersten vier wahrscheinlich. Aber vielleicht machen wir an dem Punkt einfach Schluss. Ich lese vielleicht noch einen Vers hier am Ende von Vers 19, wo er sagt, erkenne doch und sieh, dass es schlimm und bitter ist, wenn du den Herrn, deinen Gott, verlässt. Und wenn bei dir keine Furcht vor mir ist, spricht der Herr Schaden. Aber da können wir nächstes Mal noch drüber reden. Aber es ist schlimm und bitter. Manchmal ist es so, naja, so Bagatell irgendwie ist doch... Ja, Herr, du bist ja da, so flapsig so ein bisschen. Aber nee, es ist eigentlich schlimm und bitter. Und es ist zweifach Böses, wenn wir die Quelle des Wassers verlassen und für irgendwelche anderen Dinge leben, die... das Wasser eh nicht halten, die das Leben eh nicht halten können. Wie Jesus gesagt hat, wer sein Leben verliert, für mich, der wird es gewinnen. Und wer sein Leben gewinnt, wer es festhalten will, sein eigenes Leben, der wird es eigentlich verlieren. Ja. Vater, ich möchte darum jetzt einfach beten. Du sprichst so klare Worte zu uns und Vater, wir merken ganz viel, an ganz vielen Beispielen auch, dass es für uns hochaktuell ist, worüber dein Wort hier spricht. Und ich möchte nochmal Danke sagen, dass wir dich kennen dürfen, die Quelle des Lebens. Und lieber Herr, halt uns doch bitte nah an der Quelle. Ja. Lass nicht zu, dass wir irgendwie gelangweilt werden mit dem lebendigen Wasser und dass unsere Herzen nach irgendwas anderem dürsten, dass wir irgendwas anderes wichtiger machen oder zentraler machen als dich und die Gemeinschaft mit dir in unserem Leben. Und Herr, wie reich beschenkt sind wir, dass wir von dir hören können, dass wir mit dir reden können, dass du Berufungen für uns hast, schon vor Grundlegung der Welt und bevor wir überhaupt gezeugt wurden, dass wir echt so ein wertvolles, sinnvolles Leben haben dürfen, Herr, dass wir Schätze sammeln dürfen, die in alle Ewigkeit bleiben. Und das, was wir heute im Namen Jesu an unseren Mitmenschen tun, dass es nicht verloren geht, sondern wir belohnt werden und es Bestand hat, dass wir nicht sinnlose Leben leben müssen. Und irgendwann sterben wir und alles ist vorbei und alles ist egal und alles ist verloren und weg und umsonst und sinnlos gewesen. Ich danke dir für diese unendliche Hoffnung, die du uns gibst und vor allem auch für deine Gegenwart in unserem Leben. Lehr uns das, in deiner Gegenwart zu leben. Lehre uns zu trinken von der Quelle des Lebens. Herr, du bist gekommen, damit wir Leben in Fülle haben. Und ich wünsche mir ein geistliches Leben in Fülle zu leben, mit Freude, voll Freude in Fülle zu sein, mit Frieden in Fülle, mit Hoffnung in Fülle, mit ja, einfach diesem positiven, ja, du bist treu, du bist da, du bist mit uns, Herr, dass wir das in die Welt tragen können, zu unseren Freunden, den Menschen, die dich noch nicht kennen, in unsere Familien tragen können. Herr, dass wir lebendiges Wasser weitergeben und nicht hier aus unserem eigenen Tümpel irgendein Schrottwasser hochholen und den Leuten weitergeben, oder so ein bisschen Religiosität oder was immer es ist. Hilf uns da gerade auch mit unseren Kindern, weil wir so viel über Kindererziehung geredet haben heute auch. Hilf uns, Vater, dass wir sie zur Quelle führen, zu dir führen und dass sie es lernen, zu trinken und sich zu freuen in dir. Freude, ihre Errettung auch. Füll uns mit deinem Heiligen Geist. Segne uns und begleite uns, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Danke für dein gutes Wort. Danke für deinen guten Geist. Danke für deinen Segen. Amen.